die Fußhaltung ist ja ganz interessant, dass nämlich der linke Fuß nur so auf den Ballen steht,
ja, und genau,
das andere frei ist, und darunter sieht es nun beinahe so aus wie ein kleiner Hügel oder so, wo der linke Fuß drauf steht,
ja,
während der rechte ganz flach steht.
Wolfgang Schmidt-Block sieht sich mit den Händen und eine Bronzestatue an.
Sie sagten, junge Frau, das glaube ich gern. Das Gesicht ist ja nicht sehr stark ausgeprägt, das Gesicht, sondern klassische Nase und,
genau,
und die Gesicht, die Wangen und sowas. Naja, jetzt ein kleines Kinn, das tritt noch hervor, aber es ist relativ einfach gehalten. Während der Körper so gar keine richtige Taille hat, sondern ziemlich kräftig ums Becken herum hochgezogen ist.
Ja, und auch die Oberschenkel sind ja doch recht kräftig.
Ja, na, verglichen mit den von Fußballern und Sportlern von
na gut,
heute,
okay,
sind sie sehr grazil.
Ja, gut.
Wir sind in der Villa Oppenheim in einem etwas versteckt liegenden Heimat- und Geschichtsmuseum für Charlottenburg und Wilmersdorf. Vor uns eine Statue von Reinhold Karl Felderhoff, 1890 entstanden, Jagdgöttin Diana. Wir begleiten eine Gruppe Sehbehinderter. Hier ist Anfassen erlaubt, selbstverständlich nur in fachkundiger Begleitung. Anja Winter, selbst blind, führt kompetent und konzentriert von Objekt zu Objekt.
Was ganz interessant ist, es gibt noch von diesem Motiv mindestens zwei weitere Fassungen. Man spricht eben von Fassungen, also von sozusagen, es gibt noch zwei weitere Modelle, die bis heute erhalten sind, nämlich eine lebensgroße aus Marmor im Zoologischen Garten, also wenn Sie vielleicht mal in den Berliner Zoo gehen, und auch eine im Kolonnadenhof an der Museumsinsel. Ja, durch die Neugestaltung ist er ja zwischen dem neuen Museum und der alten Nationalgalerie ist er ja so eine Grünfläche angepflanzt worden mit Hecken. Und da stehen verschiedenste, fast ausschließlich lebensgroße Bronzen aus den Beständen der alten Nationalgalerie. Und ein Motiv davon ist eben auch hier die Jagdgöttin Diana. Aber wie gesagt, nicht klein in der Größe, sondern lebensgroß. Es war also vielfach so, dass die Künstler verschiedene Größen von einem und demselben Motiv hergestellt haben. Und die kleine Fassung, die war für die Salons des Bürgertums, und die großen Fassungen waren dann für die öffentlichen Plätze. Das war also ganz häufig so.
Wir haben uns nach dem Rundgang im Museumscafé noch ein wenig zusammengesetzt, um zu plaudern. Wir waren neugierig auf Anja Winter, vor allem, weil sie uns gestand, noch nie an einer Führung für Blinde teilgenommen zu haben, bevor die Idee gereift war. Ganz ahnungslos, wie man das machen könnte.
Das war eigentlich einer Notlösung geschuldet. Also ich habe Religionswissenschaft, Indologie und indische Kurzgeschichte studiert und war 2000 bis 2002 Volontärin am Museum für indische Kunst. Passe ich ja hin vom Studium. Da wusste man aber nach einer Woche der vollen Begeisterung, eine Volontärin zu haben, die mal so ganz aus dem Rahmen fällt sozusagen, eigentlich nicht, was man mit mir machen sollte. Und dann kam dann die Direktion im Gespräch mit mir nach langem Hin und Her und Überlegen, was ich denn machen könnte, auf die sehr schöne Idee, ich sollte doch Blinden und Sehbehinderten die indische Kunst nahebringen.
Inzwischen ist Anja Winter nicht mehr in fester Anstellung, arbeitet selbstständig und sucht sich die für Tastführungen in Frage kommenden Museen detailliert aus. Man kann sich vorstellen, dass dies einer gründlichen Vorbereitung bedarf.
Also ich wähle diese Museen entweder selbst aus, nach meinem eigenen Interesse, oder eben, ob es da plastische Kunst gibt. Oder mittlerweile ist es auch so, Museen fragen mich konkret an, weil sie von mir gehört haben, weil ich jetzt im 16. Jahr tätig bin. Dann hat sich das ja ein bisschen rumgesprochen in der Stadt, dass es da eine Frau Winter gibt, die sowas macht. Und dann gibt es eben auch die Variante, dass die Häuser konkret anfragen. Ursprünglich war es eben viel im Museum für, heute heißt es ja asiatische Kunst, dieses Museum für indische Kunst, das ist aber seit Januar geschlossen. Die bereiten jetzt die Skulpturen vor, also die Objekte zum Umzug ins Humboldt-Forum. Dann ist es jetzt eben noch das Georg-Kolbe-Museum, das Käthe-Kollwitz-Museum, hier bin ich seit 2 Jahren. Dann ist es das Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz, eine ganz andere Art von Sammlungen. Und jetzt ist neu dazugekommen zum Beispiel das Kunsthaus Dahlem in Dahlem, die eben sehr viel von Bernhard Heiliger haben, eben auch plastische Kunst. Es kommt schon immer neue Museen dazu.
Rückblende zum Rundgang.
Hier, das ist jetzt dieses Mädchen, was ich vorstellen möchte. Da muss ich Sie bitten, wirklich ganz vorsichtig zu tasten, weil es nämlich frei schwebende Gefäße sozusagen trägt. Und davon gibt es gar keine erhaltene Skulptur mehr. Also es handelt sich um ein Mädchen, das ist 1892 entstanden in Rom. Und der Schöpfer heißt Johannes Götz, den kennt man heute kaum noch. Ich hatte den Namen auch noch nie gehört. Und dieses Motiv war sehr, sehr beliebt. Und auch hier wieder eine ungewöhnliche Haltung. Auch hier haben wir eine Aktfigur. Hier gibt es noch nicht mal Schuhe. Aber vielleicht findet Herr Schmidt-Block heraus, es gibt etwas anderes, was dieses hübsche Mädchen sozusagen an sich hat. Vielleicht entdecken die Sehenden das auch. Das ist nämlich gar nicht so, sag ich mal, so offensichtlich.
Am Körper, meinen Sie jetzt?
Ja, am Körper, genau.
Eine Haltung.
Nein, am Körper ist etwas Besonderes sozusagen, aber die Haltung ist natürlich auch ganz besonders. Es ist eben sozusagen ein Bruchteil festgehalten von der Aktivität, die sie macht sozusagen. Wahrscheinlich.
Das erkennt man.
Genau.
Finde ich. Nämlich, dass sie Wasser schöpft.
Ja.
Denn hier unten ist der Eimer auch so angekippt. Das
genau.
ist so, als ob sie was
genau.
damit aufschöpfen
Genau,
will.
Deswegen erkläre ich jetzt auch noch ein bisschen. Sie trägt nämlich ein Tragholz oder bei Tieren würde man sagen ein Joch auf dem Rücken. Ebenso einen Holzbalken hinten auf dem Rücken. Und an diesem Holzbalken, an den Enden sind Haken. Und an diesen Haken ist an jeder Seite ein Gefäß befestigt oder wäre üblicherweise ein Gefäß befestigt an Ketten. An der einen Seite hängt eben auch ein Gefäß in der Luft. Deswegen sagte ich also eben nochmal vorsichtig auch tasten. Und an der anderen Seite ist dieses Gefäß sozusagen mehr oder weniger runtergefallen. Ob es nun runtergefallen ist oder ob es eben sozusagen der Augenblick ist, wo dieses junge Mädchen das Wasser schöpft auf einer ja nicht vorhandenen Wasserquelle, die sozusagen ja vor ihr dann ist, das ist nicht ganz klar. Und dadurch kommt eben auch diese ungewöhnliche Haltung zustande. Sie beugt sich nach vorne, der Rücken ist gerundet. Vielleicht auch, um nicht abzurutschen sozusagen, hat sie ja dann ihre Beine ganz stark aneinander gepresst. Und jetzt muss ich selber noch mal überlegen, wie das jetzt war. Oder Herr Schmidt-Block erklärt, weil der eine Arm ist ja noch, ihr rechter Arm ist nach vorne gestreckt und nach unten. Mhm. Und da hält sie ja dieses eine Gefäß fest. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Und mit der anderen, also mit ihrem linken Arm, versucht sie ja sozusagen das Tragholz mit dem daran noch hängenden Wassergefäß, Schöpfgefäß, das sozusagen auszubalancieren. Was ich aber besonders hübsch finde, ist, dass eben der Künstler auch sogar diese Gefäße ja ganz besonders gestaltet hat. Das ist ganz, ganz fein mit geometrischen Mustern und Linien, also sehr, sehr hübsch.
Ja, ähnlich wie eben auch der Kopfschmuck. Der ist ja auch so fast geometrisch ausgearbeitet.
Ach, okay. Das
ich weiß gar nicht, ob das die Haare sind oder ob das eine Kopfbedeckung ist. Nee, es sind wohl mehr die Haare.
Ja, genau. Genau, das denke ich auch. Ich hatte auch erst gedacht, eine Kopfbedeckung. Aber die Frisur ist ja auch interessant, weil die hat ja einen Mittelscheitel. Dann ein Teil der Haare ein Teil des Haars ist offen. Und trotzdem hat sie ja noch hinten auf dem Rücken zwei geflochtene Zöpfe.
Ja. Sind das zwei? Einen habe ich irgendwie.
Also ich denke, es waren zwei.
Ach, das ist der zweite hier. Ja.
Und eben noch etwas ganz Besonderes, was finde ich auch ganz hübsch ist. Das Einzige, was sie sozusagen trägt, Es ist Schmuck und keine Kleidung, das vielleicht mal als Tipp.
Meine Frau hat es mir gesagt.
Ach, okay. Das ist ja fast. Ja. Aber nein, es ist ja hier auch nicht ein Test oder wie auch immer. Aber das ist mir auch erst beim ersten Tasten gar nicht aufgefallen. Meine Assistentin musste mir das damals auch sagen. Aber das fand ich eben auch interessant, solche Details und solche Feinheiten, die fallen ja vielleicht auch erst gar nicht so auf.
Die Gruppe kommt zu einem Gemälde von Edmund Harburger mit dem Titel Die Näherin, 40 x 21 cm, Öl auf Holz, 1886. Hier verbietet sich Berührung, selbstverständlich.
Nein, nein, also Gemälde dürfen Sie nie anfassen, das geht überhaupt nicht. Deswegen haben wir hier das Glück, dass wir dieses 3D-Modell, diese schöne taktile Umsetzung des Gemäldes haben. Aber es ist eben nur ein einziges Modell von einem einzigen Gemälde. Ob es da mehr geben wird, weiß man auch noch gar nicht. Und hier darf man ja, wie gesagt, alle Skulpturen anfassen. Und mir ist es immer wichtig, dass die Skulpturen sich eben auch von der Haptik unterscheiden. Deswegen war ich froh, dass heute zum Beispiel noch die Holzskulptur, dass ich die noch vorstellen konnte. Und dass sich eben die Oberflächen der Skulpturen teilweise ja ganz unterschiedlich anfühlen. Eben teilweise eben rau durch eine andere Bearbeitung, dann manche ganz glatt oder eben diese Frisuren. Da versuche ich dann immer, dass man eben auch sozusagen für die Hemde eine Abwechslung reinbringt.
Anja Winter sprach von einem 3D-Modell. Es sind gleich drei. Vor dem Bild die Näherin liegen sie auf einem Beistelltisch. Tastmodelle im verkleinerten Format des Ölbildes an der Wand. Eine taktile Umsetzung mit nachgebautem Sujet, den Originalmaterialien ähnlich, einer flachen Puppenstube gleich. Geöffnetes Fenster, am Tisch eine Puppe als Näherin, großes Tüllstück als Kleid in Arbeit.
Das Gemälde heißt Die Näherin und die Näherin ist eben auch dargestellt. 1886 ist es entstanden. Der Künstler stammt aus Eichstätt, hat aber in München gelebt und es ist eben, wie gesagt, diese junge Frau, die Näherin, dargestellt. Die sitzt in einem Zimmer, sitzt an einem Arbeitstisch auf einem Stuhl, auf einem Holzstuhl, mit einer Lehne. Und auf ihrem Schoß breitet sich ganz viel Stoff aus, also Stoff, an dem sie näht.
Das sind aber teilweise konstruktive Elemente hier drin, nicht? Das hat nichts mit dem Bild zu tun. Also hier zum Beispiel diese horizontale Leiste hier in der Gegend, wo sie ihre Hände hat und sowas. Oder ist das, ist ein Tisch, also ist die Tischkante. Ach, sie sitzt am Tisch
genau,
da.
Ah ja. An einem Arbeitstisch, genau, auf einem Stuhl, an einem Tisch.
Ach, und der Stoff liegt da drauf.
Genau,
ja, ja. Und
das, der liegt sozusagen
und das
auf
sind ihre Hände dann, ja.
Auf dem Tisch.
Ah ja. Ja, das ist versucht, es dreidimensional darzustellen, was auf dem Bild zweidimensional
genau,
ist.
Genau. Man hat eben wirklich immer versucht, dieselben Materialien zu nehmen, die eben auch die Gegenstände haben, die eben auf dem Gemälde dargestellt sind. Und auch immer die Farben sind identisch. Es kann sein, dass es vielleicht um Nuancen mal abweicht, dass man nicht jetzt ganz genau dieselbe Farbe gefunden hat, aber die Farbe ist immer identisch.
Wie wählt sie sich die Ausstellungen aus? Welche Objekte eignen sich überhaupt? Doch vor allem Skulpturen. Eine Gemäldegalerie kommt also nicht in Frage.
Zum einen bräuchte ich ja dann immer einen Übersetzer. Also mein Sehrest reicht nicht dazu aus, dass ich mir ein Gemälde alleine erschließen kann. Ich müsste also jemanden haben, der mir das genau beschreibt. Das müsste ich ja quasi auswendig lernen, weil ich mir das ja gar nicht selbst zugänglich machen könnte. Und das ist nicht meine Arbeitsweise, das mache ich nicht. Ich habe das jetzt nur mit dem Gemälde gemacht, weil ich ein Modell, das erste Modell, was dann fertig war, nachdem es sozusagen abgesegnet worden ist, hatte ich bestimmt 2-3 Monate zu Hause, konnte da also so lange dran tasten, wie ich wollte, hatte dann hinterher, aber erst lange danach auch nochmal 2 Bildbeschreibungen und habe das sozusagen mir zusammengesetzt zu einer Beschreibung, die ich ja teilweise heute auch gegeben habe. Aber die Skulpturen, die erarbeite ich mir ja immer selbst und das muss auch so sein. Also Ich möchte den Titel ja erst nicht wissen, auch nichts über den Künstler, den ich ja teilweise auch gar nicht kenne, sondern ich versuche eben erst sozusagen, mir das zu ertasten oder wenn es zu kompliziert ist oder ich Dinge nicht entdecke sozusagen, muss das natürlich die Assistenz übernehmen, mich auf was hinzuweisen oder so. Dann bekomme ich auch Literatur dazu, die ich hinterlese, sodass sich dann das manches auch erschließt. Aber mein Vorgehen ist immer, dass ich das sozusagen über die Hände erst ertasten muss, um mir wirklich ein eigenes Bild zu machen.
Mit einer Portierzwiebel, die Frau.
Was ist das?
Eine Portierzwiebel.
Nennt sich die Frisur so oder als was?
Hinten,
was
hier dieser Art Dutt.
Ja, ach, das ist ja interessant.
Sagt
ist
man in Berlin Portierzwiebel zu
haben. Ach, das muss ich mir aber merken. Das kenne ich ja nun gar nicht, da ich nur zugereiste Berlinerin bin. Also, da kann ich ja noch was lernen. Frau Mühlheim, stellen Sie sich so, dass Sie gut sehen. Ich bin nämlich dabei, wollte gerade jetzt beginnen, die nächste Skulptur vorzustellen. Auch wieder eine Bronze. Die ist um 1918 entstanden von einem Künstler, den ich vorher gar nicht kannte. Aber das ist eben auch das Besondere hier. Es gibt hier eben auch Künstler, die gar nicht bekannt sind oder nicht so bekannt sind. Ein Herr Wilhelm Otto. Auch hier, denke ich, ist es wieder eine junge Frau. Im Gegensatz zu den vorherigen ist sie aber bekleidet. Oh, Herr Schmidt-Block, tragen Sie einen Ehering?
Ja, auch darauf muss sie achten bei einer solchen Tastführung. Auf die Schmuckstücke, auf die Eheringe.
Ja, es ist ja ein großes Zugeständnis des Hauses, dass man hier die Skulpturen mit bloßen Händen, also ohne Handschuhe, ertasten kann. Das ist fast einzigartig, das darf man im Grunde nur ganz, ganz selten. Und Schmuck könnten, ja, also wenn man Schmuck trägt, besteht ja die Gefahr, dass die Skulpturen in irgendeiner Weise angegriffen werden, von der Oberfläche, dass Kratzer entstehen oder irgendwelche andere Dinge. Und da das ein so großes Entgegenkommen ist und man ja auch die Kunst bewahren möchte oder muss natürlich auch, weise ich eben immer darauf hin.
Übrigens bietet Anja Winter auch thematische Stadtspaziergänge an.
Das sind alles Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen. Darüber hinaus habe ich in zwei Museen, nämlich hier in der Villa Oppenheim und im Museum für Film und Fernsehen, ein anderes Konzept noch entwickelt, und zwar für sehende Museumsbesucher. Diese Führung nenne ich Simulationsführung. Einen besseren Begriff habe ich bislang noch nicht gefunden. Es ist dann so, dass die Sehenden eine Brille tragen, die eine 90-prozentige Sehbehinderung simuliert. Diese Brille wird vom Blindenverein hergestellt, um die Sehenden zu sensibilisieren und auf verschiedenste Sehbehinderungen aufmerksam zu machen. Und dann hat man dann eben die Möglichkeit, das ist aber immer nur bei frei buchbaren Terminen möglich, zum einen Kunst oder Kultur aus der Perspektive eines Menschen mit Sehbehinderung wahrzunehmen. Und gleichzeitig weise ich aber auch so ein bisschen darauf hin, wie ist der angemessene Umgang mit blinden und sehbehinderten Menschen, sodass das auch so ein bisschen Schulungscharakter hat, aber in Form einer Freizeitbeschäftigung.
Bleibt nur noch zu klären, wie man mit ihr Kontakt aufnehmen kann oder um zu erfahren, welche Führungen demnächst geplant sind. Anja Winter ist zu erreichen über tastkunst@gmx.net. tastkunst@gmx.net oder telefonisch 76 76 99 09. Auf ihrer Internetseite gibt es zurzeit folgende Angebote: Tastführungen für den 26. Juli und den 23. August, jeweils um 11 Uhr, Kostenpunkt 5 Euro. Für eine Begleitperson ist die Führung gratis. Noch ein paar Erläuterungen zur Villa Oppenheim, in der wir, Mechthild Zierz und Hans-Arne Lange, heute zu Gast waren.
Dieser Name geht zurück auf die ursprünglichen Besitzer, die Familien Mendelssohn Oppenheim, die bis 1910 hier gelebt haben. Das war deren Sommersitz. Dann hat sich die Stadt Charlottenburg sehr gewandelt. Damals war es hier total ländlich. Dann sind rundherum Mietskasernen entstanden und das war wahrscheinlich kein erholsamer Sommersitz mehr. Und dann hat die Familie das ganze Anwesen verkauft. Nach einigen An- und Umbauten ist es dann hier zur Schule umgebaut worden. Und bis in die 1980er Jahre war das hier auch Schulgebäude.
Das Museum ist geöffnet dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das kleine Café in der Villa Oppenheim lädt täglich ein von 9 bis 19 Uhr mit kleinen feinen Speisen von Quiche bis Kuchen und ist auch dann zu empfehlen, wenn man keine Lust aufs Museum hat.